Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 2. Februar 2026, kurz vor 23 Uhr heute, also etwas später als sonst. Und das liegt daran, ich habe ja eine Dauerkarte hier für die Gladiators Trier, den Basketballverein, der in der Basketball-Bundesliga seit diesem Jahr auch wieder spielt und bisher auch eine recht erfolgreiche Saison absolviert hat. Und heute war deren Spiel gegen Alba Berlin in Berlin. Das Hinspiel hatten sie gewonnen. Heute gab es dann eine Niederlage mit 7 Punkten, 99-92. Für Berlin, man muss sagen, zwischenzeitlich Trier mit mehr als 15 Punkten vorne. Am Ende hat es nicht gereicht. Dann den Sieg hat man so ein bisschen verschenkt, so ein bisschen weggeworfen. Aber das ändert nichts daran, dass es ja bisher eine ziemlich gute Saison für einen Aufsteiger ist. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht in 2 Wochen, in knapp 2 Wochen am Sonntag, dem 15. Februar. Dann das Spiel gegen die Chemnitz 99ers, glaube ich, heißen die. Ja, kommen wir damit aber zum aktuellen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, lief es zuletzt auch nicht rund. Der Nasdaq hatte ja noch im Laufe der vergangenen Woche versucht, auf neue Allzeithochs nach oben auszubrechen. Das ist dann erst einmal nicht geglückt und es gab dann einen auf die Mütze. Am Wochenende gab es dann insbesondere für die Kryptos richtig auf die Mütze. Der Bitcoin unter die Marke von $80.000 gefallen, Ethereum und andere noch stärker unter Druck. Und ich beginne dann heute auch mal mit den Kryptos, denn das ist im Moment eine sehr, sehr entscheidende Situation. Die Marke um 80.000, das waren nämlich die Tiefs im Oktober vergangenen Jahres. Und da kam es ja zu einem Sell-off. Zunächst war der Bitcoin ja noch auf neue Allzeithochs gestiegen. Das hat sicherlich viele Trader in den Bitcoin gelockt, zum Teil auch gehebelt long. Ich selber stand kurz davor, habe es aber zum Glück noch nicht gemacht, weil mir der Ausbruch noch nicht nachhaltig genug war. Und dann kam Donald Trump eben mit Zolldrohungen gegen China und hat damit quasi eine Bullenfalle gestellt. Alle, die long positioniert waren, wurden da aus dem Markt gedrängt, denn es ging rapide bergab. Der Bitcoin verlor in kurzer Zeit 30%, riss den ganzen Kryptomarkt mit nach unten im Bereich von etwa 80.000. Gab es dann eine Gegenbewegung, die führte zuletzt teilweise ja über die 95.000er Marke, aber über die 100.000 hat er es dann nicht wieder geschafft. In den letzten Tagen ging es dann nach unten und am Wochenende, wie gesagt, gab es dann richtig auf die Mütze und als der Bitcoin dann weggebrochen ist, dann hat das eben auch andere mit nach unten gerissen. Nichtsdestotrotz ist noch nicht aller Tage Abend, was man sagen muss, die 80.000er Marke, die war natürlich eine sehr entscheidende charttechnische Unterstützung und dass die gebrochen wurde, das ist zunächst einmal schlecht. Allerdings mit diesem Bruch dieser Marke hätten die Bären auch komplett das Ruder übernehmen können und den Kurs direkt in Richtung 70.000 oder tiefer drücken können. Und das ist ihnen nicht gelungen. Es waren immer so 75.000 bis 76.000 im Tief. Dann gab es wieder Erholungen. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, die Bullen haben jetzt auch sich nicht mit Ruhm bekleckert, denn mehr als so etwa 79.000 und ein bisschen was haben sie nicht geschafft. Und essentiell wäre halt, dass sie es schaffen, den Bitcoin wieder über die Marke von 80.000 jetzt möglichst zügig zu hieven und ihn dann auch da zu halten. Dann könnte man davon sprechen, dass das eine überschießende Bewegung nach unten war und es vielleicht doch noch zu einer Art Doppelbodenbildung im Bereich von $80.000 kommen würde. Aktuell muss man aber ganz klar sagen, die Bullen haben in den letzten Tagen und Wochen gnadenlos versagt und auf Versager würde ich nicht wetten. Insofern würde ich da derzeit noch mich zurückhalten und abwarten, wo denn der Bitcoin seinen Boden findet und in der Folge dann auch, wo die anderen Kryptos ihren Boden finden. Ja, der Nasdaq heute dann auf Erholungskurs, teilweise wieder über der Marke von 25.800, nachdem er heute Nacht im Future-Handel, vorbörslich, wenn man so will, über 400 Punkte verloren hatte, gab es dann am Ende ein schönes Plus. Nichtsdestotrotz sind wir allerdings auch weit unter den Tageshochs geschlossen, etwa 100 Punkte unter den Tageshochs, denn die lagen, wie gesagt, bei über 25.800 Punkten, 25.833, 25.834, so in etwa gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Der Schlusskurs dann nach 22 Uhr deutscher Zeit, wie gesagt, so im Bereich von 25.700 und 35 bis 40, so in dieser Range. Nachbörslich gab es dann einige Quartalszahlen. Davita beispielsweise, ein direkter Konkurrent von Fresenius Medical Care. Aber die alles entscheidenden Quartalszahlen nachbörslich, die kamen wahrscheinlich von Palantir. Und bei Palantir muss man sagen, da waren die Quartalszahlen, die jetzt gekommen sind, sehr, sehr gut, sind sehr, sehr gut ausgefallen. Wir haben einen Quartalsumsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar gemeldet bekommen. Erwartet, Konsensschätzungen waren 1,34 Milliarden. Das ist ein Umsatzwachstum von mehr als 70% gegenüber den gut 827,5 Millionen im Vorjahresquartal. Und auch der Gewinn je Aktie konnte überzeugen, lag bei 25 Cent, erwartet waren 23, im Vorjahr waren es noch 14. Also insofern die Zahlen besser als erwartet, der Ausblick kommt auch ganz gut an und die Aktie kann im nachbörslichen Handel dann 7% etwa zulegen. Allerdings muss man hier noch abwarten, es gibt noch den Conference Call und generell muss man halt schauen, ob diese Kursgewinne gehalten werden können. Wir hatten ja zuletzt öfter mal, dass Aktien zunächst positiv reagiert haben und dann im weiteren nachbörslichen Handelsverlauf ist das Ganze dann wieder zusammengeschmolzen bzw. teilweise gedreht. Eine Aktie, die zuletzt schwach unterwegs war, sicherlich die Aktie von Microsoft. Und da muss man sagen, Microsoft teilweise ja über $500 gewesen in der Spitze, $550 sogar. Und ich hatte die Aktie zu solchen Kursen immer als zu teuer bezeichnet, hatte gesagt, bei aller Liebe, bei aller KI-Fantasie, das ist einfach zu viel. Eigentlich hatte ich gehofft, dass man sie nochmal so im Bereich 350 bis etwa 365 kriegen würde. Jetzt zuletzt ist sie so in Richtung 420 bis 425 gefallen. So weit ist das also nicht mehr von diesen Kursen, die ich da gerne gesehen hätte oder noch gerne sehen würde, weg. Allerdings muss man auch sagen, im Bereich so 420 bis 425 und auch so im Bereich 390 bis $400 ist die Aktie noch ganz gut charttechnisch unterstützt. Das heißt, wenn es hier weiter abwärts geht, dann kann die Aktie durchaus auch vorher drehen. Man muss auch sagen, mittlerweile wäre das fundamental vielleicht sogar ein bisschen gerechtfertigt, denn als ich gesagt habe, sie müsste eigentlich nochmal so Richtung 350 bis 360, 365 fallen vor rund einem Jahr, da hat man natürlich noch deutlich weniger Umsatz und insbesondere auch Gewinn eingefahren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, gerade diese Big Techs, diese Magnificent Seven, wie sie auch gerne genannt werden, investieren sehr, sehr viel in KI. Insofern muss man da schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Generell muss man auch sagen, das Thema KI ist ja auch ein tolles Thema, gerade für mich. Ich habe ja mal Informatik studiert, kenne mich da in der Branche also aus, habe selber schon im Jahr 2000 und früher mit KI herum experimentiert. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was man heute hat, das muss man auch sagen. Also das war im Vergleich dann noch eine sehr dumme KI damals. Aber immerhin, das hat mich damals schon während meines Studiums so ein bisschen interessiert und von daher kenne ich mich auch ganz gut aus. Und was man sagen muss, was es da zuletzt für Durchbrüche gab, die sind zwar schon, muss man sagen, exzellent und sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite wird an der Börse derzeit, geht so ein Gespenst um. Immer wenn irgendein Unternehmen ein Geschäftsmodell hat, was irgendwie von KI, ich sag mal, vermeintlich angegriffen werden kann, dann stürzen diese Aktien ab. So war es zum Beispiel am vergangenen Freitag mit den Spieleherstellern, weil eben Gemini von Alphabet Google jetzt auch in diesem Bereich unterwegs sein soll, dass man damit auch sich selber Spiele basteln kann und so weiter. Und prinzipiell mag das ja auch sein, das ist eine schöne Spielerei, aber ich glaube doch, niemand wird beispielsweise auf so tolle Spiele, also mein Lieblingsspiel ist natürlich immer das Fußballspiel FIFA oder wie es jetzt ja heißt, FC, Electronic Arts FC 25 oder wie auch immer, früher FIFA Soccer. Aber natürlich gibt es auch GTA und andere. Metal Gear Solid habe ich früher auch gespielt, bei einer PlayStation 2 noch. Und wenn man sich solche Spiele anschaut und dann anschaut, was so eine KI aktuell leisten kann, dann mag das durchaus schon auf der einen Seite beeindruckend sein, was die KI kann. Aber mit solchen Klassikern, da kann sie natürlich aus meiner Sicht noch nicht mithalten und auch aus länger noch nicht mithalten. Und von daher glaube ich jetzt nicht, dass die Spielebranche zusammenbricht, nur weil Gemini jetzt auch da in diesem Bereich unterwegs ist. Dennoch Aktien wie Roblox zum Beispiel hat es dann am Freitag erwischt. Gleiches hatten wir ja zuletzt bei vielen Software-as-a-Service-Unternehmen gesehen, Geschäftsmodelle, Salesforce, die sogar eigene KI-Agenten entwickelt haben, die sogar damit schon an den Markt gegangen sind und das da sehr erfolgreich läuft. Die Aktie trotzdem wird als KI-Verlierer gesehen. Workday zuletzt in Grund und Boden geprügelt, auch völliger Quatsch. Dann Intuit aus dem Steuerbereich. Zwischenzeitlich gab es ja selbst einmal Kursrücksetzer bei solchen Reisebuchungsunternehmen wie Booking und Expedia. Und wie gesagt, das kann man jetzt durchgehen. Angeblich disruptiert die KI alles und aus meiner Sicht ist das falsch. Das wird so nicht sein. Gerade solche Software-as-a-Service-Unternehmen, die können zum Teil sogar auch sehr stark davon profitieren. Gerade bei einer Steuersoftware, also mit der man Steuererklärungen macht wie Intuit, da kann das sehr hilfreich sein, wenn die KI da vielleicht noch Vorschläge macht, was man da optimieren kann und so weiter oder was man vielleicht überhaupt da in solche Formulare eintragen muss. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass das einfach so ein bisschen zu weit führt. Genauso wie auch der Crash, wenn man so will, an den Kryptomärkten. Da wird dann auch so ein bisschen zum Teil Narrative werden da rausgeholt, wie Quantencomputer, die könnten ja dann die Kryptographie von Bitcoin umgehen. Und deswegen hat zum Beispiel letztens eine Investmentbank empfohlen, man sollte die Gewichtung von Bitcoin zurückfahren. Auch völliger Humbug. Es ist richtig, dass Bitcoin aktuell noch nicht Quantencomputer sicher ist, aber die Entwickler haben das schon seit Jahren im Prinzip als Thema und können das in relativ kurzer Zeit auch auch zumindest nach eigener Aussage implementieren. Bei Ethereum hat man zuletzt sogar gehört, dass man sich jetzt da intensiver drauf vorbereitet. Es gab natürlich zum Teil allerdings auch Meldungen aus dem Krypto-Universum, muss man sagen, wenn Vitalik Buterin da irgendwie Ether im Gesamtwert von etwa 44 Millionen US-Dollar auf irgendwelche Börsen schiebt, sodass man davon ausgeht, dass er die verkauft, also ja, auscasht, wenn man so will, dann ist das natürlich gerade in einem solchen Marktumfeld, wie wir es zuletzt gesehen haben, nicht gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, das kennt man auch von der Börse, Insider-Verkäufe gibt es ja auch und oftmals wird das auch ja negativ gesehen, aber es ist halt auch so, schaut euch mal Microsoft an, die Aktie zwar zuletzt jetzt nicht so gut gelaufen, aber zuvor ja war sie ja ein Highflyer und ein Bill Gates, der hat über Jahre und Jahrzehnte immer Microsoft-Aktien verkauft. In den USA wird ja teilweise auch kritisiert, dass er das gemacht habe, weil er mit Warren Buffett befreundet sei und der ihm geraten habe, er müsse stärker diversifizieren. Wenn man sich anschaut, andere, die nicht so stark diversifiziert haben, wie zum Beispiel Larry Ellison mit Oracle, da war der teilweise auch der reichste Mann der Welt, wenngleich die Oracle-Aktie zuletzt sich ja dann auch halbiert hat aufgrund der Schuldensituation. Wenn man sich Tesla anguckt, Elon Musk, der da auch sehr, sehr stark in Tesla halt investiert ist und der da auch nicht so breit diversifiziert. Also insofern, es kann natürlich auch, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, sehr, sehr gut sein, dass man nicht diversifiziert ist. Ein Jeff Bezos wäre ohne sein sehr, sehr starkes Bias für Amazon sicherlich auch nicht zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden. Und von daher, wenn ein Vitalik Buterin da 44 Millionen Dollar auscasht, dann ist das sicherlich, wie gesagt, im aktuellen Marktumfeld nicht gerade schön und kann natürlich da auch für Druck sorgen, wie nennt man es, FUD, Fear, Uncertainty und so weiter. Aber generell muss man sagen, Ethereum hat einen Marktwert, eine Market Cap von 300 bis 400 Milliarden US-Dollar. Und wenn da einer 44 Millionen Dollar mal auslöst, dann sollte das eigentlich jetzt nicht zu einem Kursrutsch von 20% führen. Wie dem auch sei, aktuell, wie gesagt, entscheidend, dass der Bitcoin die Marke um 80.000 möglichst schnell wiedererobert und sie dann auch verteidigen kann. Wenn das nicht passiert, können die Kurse weiter fallen. Wenn die Kurse von Bitcoin weiter fallen, dann werden auch die Altcoins sich dem nicht entziehen können. Dann wird auch Ethereum und anderes wahrscheinlich weiter unter Druck sein. Zuletzt der Thron hat sich noch ganz gut gehalten. Den kann man sich mal anschauen. Und es gibt noch ein paar andere, die sich kurzfristig dann ganz gut geschlagen haben. Aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, denn wir hatten oftmals schon, dass neue Projekte an den Start gegangen sind und die Coins und Tokens, die es da gab, sich dann am Anfang sehr, sehr gut gehalten haben, eine hohe relative Stärke gezeigt haben. Aber dann im Laufe der Zeit sind sie doch unter Druck geraten, zum Beispiel zuletzt auch bei Sui so gesehen. Ja, das erstmal dazu. Kommen wir damit zu den Aktienmärkten zurück und was da heute passiert ist. Der DAX zum Beispiel, der hat zunächst auch mal vorbörslich deutlich im Minus gelegen, im Bereich von 24.300 und ein paar zerquetschten. Am Handelsende aber dann gewann er 258,71 Punkte oder 1,05% auf 24.797,52. Charttechnisch ist damit nach wie vor alles in Butter. Wir hatten zuletzt den charttechnischen Ausbruch nach oben. Wir haben jetzt den Pullback gesehen. Der DAX ist eigentlich reif, nach oben durchzustarten. Es kommt jetzt nur darauf an, dass es keine weiteren Störfeuer mehr gibt, insbesondere natürlich von US-Seite, also keine Zolldrohungen von Trump und auch keine deutlichen Rücksetzer an den US-Märkten. Da läuft ja jetzt auch ein Shutdown, wenngleich der wahrscheinlich in Kürze schon zu Ende gehen wird. Und ohne solche Störfeuer dürfte der DAX eigentlich reif sein, nach oben durchzuziehen. Zunächst so in Richtung 27.000 bis 28.000 Punkte, später dann sogar in Richtung 30.000. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite Symrise, Beiersdorf und Rheinmetall. Symrise schon seit geraumer Zeit schwach. Aus meiner Sicht ist das mittellangfristig eine gute Chance. Wo der Boden jetzt liegt, ob das jetzt die aktuellen Kurse um 70 sind oder ob es vielleicht noch eine Etage tiefer in Richtung 60 geht, das vermag ich nicht zu sagen, denn an der Börse, wie gesagt, da herrscht oftmals Irrationalität kurzfristig vor und nachdem Symrise lange ein Liebling der Börsianer war, ist die Aktie so ein bisschen in Ungnade gefallen, aber generell ist das natürlich ein Unternehmen Duft- und Geschmacksstoffe, das ist ein Oligopol, das angeführt wird von der Schweizer Givaudan, in dem es aber auch andere Unternehmen gibt und Oligopole sind eigentlich immer ganz gut für Anleger, weil da gibt es natürlich nicht so viel Wettbewerbsdruck, nicht so viel Konkurrenzdruck. Dementsprechend kann man da höhere Preise für sein Angebot vereinnahmen. Dementsprechend sind dann die Margen besser und die Gewinnentwicklung auch besser. Und hinzu kommt natürlich, es ist ein Oligopol. Im Prinzip die großen vier Anbieter teilen sich 70-80% des Marktes. Dann gibt es natürlich noch ein paar kleinere. Logisch, ein komplettes Oligopol ist es dann in dem Sinne nicht. Aber das lässt dann auch noch Raum für eine weitere Konzentration, vielleicht wenn sich die Nummer 2 mit der Nummer 3 zusammentut und so weiter oder wenn auch noch kleinere geschluckt werden. Also insofern Da kann die Marktstruktur sich noch weiter verändern, noch mehr in Richtung Oligopol gehen. Und das wäre sicherlich nicht zum Nachteil der großen Unternehmen. Und eines dieser großen, über die Jahre hat man sich zu einem dieser großen gemausert, ist eben Symrise. Dann Beiersdorf, Nivea-Hersteller, Tesa-Hersteller, die Aktie schon seit geraumer Zeit ebenfalls nicht mehr en vogue, muss man sagen. Sie war ja zwischenzeitlich sehr, sehr gut gelaufen, hatte ja zwischenzeitlich ja den höchsten Stand seit vielen Jahren, war es vielleicht sogar ein Allzeithoch, knapp unter 150 Euro erreicht. Dann gab es einen heftigen Ausverkauf, ebenfalls innerhalb kurzer Zeit, wenn man sich anschaut, diese Höchstkurse, die stammen noch etwa ja aus dem ersten Quartal, Ende ersten Quartal letzten Jahres. Inzwischen, wie gesagt, etwa ein Drittel günstiger geworden, von fast 150 jetzt unter die 100-Euro-Marke gefallen. Charttechnisch muss man sagen, liegen die Unterstützungen so im Bereich ja 80 bis etwa 90 Euro. Das heißt, ein Tick nach unten kann es noch gehen, wobei wir erste Unterstützungen auch schon erreicht haben. Und generell glaube ich, dass die Aktie sich jetzt nicht nochmal dritteln oder ein Drittel noch verlieren wird oder sich nochmal halbieren wird. Aber kurzfristig, ja, muss man auch hier noch ein bisschen Geduld mitbringen. Und wenn man sich für die Aktie interessiert, dann sollte man sie aus meiner Sicht wahrscheinlich gezielt langsam einsammeln und jetzt noch nicht eine vollständige Position aufbauen. Und dann Rheinmetall. Rüstungskonzerne sind zuletzt an der Börse natürlich gehypt, gerade auch nachdem es jetzt keine Fortschritte gab, dass der Ukraine-Krieg zu Ende geht. Jetzt gibt es wieder neue Hoffnungen da. Auch im Iran hält sich Trump erst einmal so ein bisschen zurück. Das hat ja den Ölpreis heute auch schon unter Druck gesetzt. Und generell muss man natürlich sagen, der NATO-Generalsekretär hatte jetzt vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, am Wochenende, ohne die USA wäre Europa nicht verteidigungsfähig. Da müsste man wahrscheinlich die Militärbudgets, die ja ohnehin schon stark gestiegen sind, nochmal verdoppeln. Man müsste wahrscheinlich 10% des BIP dann in Rüstung investieren. Trotzdem muss man sagen, hat dies auf die Rüstungsaktien keinen Effekt mehr gehabt, weil sich das eben kaum einer vorstellen kann, dass man dann noch mehr investiert. Und generell muss man sagen, schon jetzt ist das Ganze ja 5% als Ziel zwar anvisiert, hat Trump ja so ein bisschen damit Druck durchgesetzt, aber da kann man ja auch Infrastrukturmaßnahmen wie zum Beispiel Brücken, über die dann im Kriegsfall auch Panzer rollen können, mit reinrechnen. Und ja, eine Brücke ist jetzt nicht unbedingt ein militärisches Gut. Insofern, wie gesagt, dass da noch viel mehr nach oben geht, kann ich mir nicht vorstellen. Was in den nächsten Jahren kommen wird, das ist schon weitestgehend eingepreist. Und deswegen hatte ich mich zuletzt immer so ein bisschen skeptisch zu diesen Aktien geäußert. Zwischenzeitlich sind die ja dann auch mal deutlich korrigiert, haben sich dann wieder erholt. Aber was man auch sagen muss, Rheinmetall, finde ich, ist das beste deutsche, vielleicht sogar europäische Rüstungsunternehmen. In Frankreich, Thales, gefällt mir aber auch noch ganz gut. Aber generell muss man sagen, ein Rheinmetall, Höchstkurse im Bereich von 2000 und etwas darüber, zwischenzeitlich dann mal in Richtung 1500 gefallen, jetzt aktuell so im Bereich 1700 bis 1800. Aber trotz zwischenzeitlicher Kurserholung, neue Allzeithochs hat sie nicht geschafft. Und andere, die ich nicht ganz so ja, hoch bewerten würde, wie zum Beispiel ein Rheinmetall, also eine Hensoldt, wobei die auch schon noch ganz gut sind, oder auch eine Renk, die ich jetzt weniger gut finde, bei denen sieht es ähnlich aus. Also könnte sein, dass hier dieses Rüstungsnarrativ weitestgehend schon auch in den Kursen drin ist und da gar nicht mehr so viel kommt. Und ja, das muss man definitiv abwarten. Und ich würde definitiv jetzt auch nicht gehebelt long auf eine Rheinmetall oder andere Rüstungswerte setzen. Die Gewinnerseite dann, Siemens Energy, Commerzbank und SAP. Siemens Energy, ja, geht einfach weiter seinen Weg. Generell natürlich auch, weil der Energiebereich ja, boomt, weil man sagt, okay, durch diese ganzen KI-Rechenzentren, die brauchen eine Unmengen von Energie. Schon in den USA werden da teilweise stillgelegte Kernkraftwerke wieder reaktiviert. Und ja, das hilft dann natürlich solchen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Und Siemens Energy, die ja seinerzeit mal sogar ja Staatshilfe brauchten, wenn man so will. Und das hat Habeck, das habe ich auch schon öfter gesagt, ganz gut gemacht, weil man auch Siemens damals mit ins Boot genommen hat, also den Mutterkonzern. Hätte ich nicht zugetraut, dass die Aktie so weit nach oben steigt. Ich hatte zuletzt öfter schon so im Bereich 100, 110 gesagt, dass ich sie zu teuer finde. Kurzfristig hatte ich damit teilweise auch recht. Sie ist teilweise nochmal Richtung 80 gefallen, aber jetzt zieht sie durch, aktuell knapp unter 150. Seit einiger Zeit der stärkste Wert im DAX. Und was man auch sagen muss, egal ob ich die Aktie jetzt zu teuer finde oder gut finde oder schlecht finde oder wie auch immer ich sie finde, man sollte bei solchen Momentumwerten, in dem Fall Aufwärtsmomentum, natürlich nie blind auf die Gegenseite setzen. Selbst wenn eine Aktie weit zu teuer ist, kann sie sich nochmal verdoppeln und verdreifachen, wenn da eben Momentum drin ist und wenn viele Anleger, insbesondere kurzfristige Trader, die Bewertung einfach nicht interessiert. Dann die Commerzbank, zuletzt so ein bisschen im Zuge der Ermittlungen, die da gegen die Deutsche Bank gelaufen sind, mit nach unten gezogen. Generell Deutsche Bank, Commerzbank ja beide sehr gut gelaufen. Ja, hier diese Sippenhafte, die man doch so ein bisschen hatte. Die war natürlich bei der Commerzbank nicht gerechtfertigt und dementsprechend erholt sie sich dann jetzt auch und die Deutsche Bank heute nicht auf der Gewinnerliste. Das heißt, da muss man mal schauen, wie es weitergeht, wobei ich die Deutsche Bank jetzt so viel schlechter nicht sehen würde. Und der Tagesgewinner heute, die SAP, zuletzt nach Quartalszahlen rasiert. Hier muss man sagen, bei Kursen von 280 und so weiter, da war die Aktie auch zu teuer aus meiner Sicht. Sie ist dann in Richtung so 200 bis 210 Euro gefallen. Ich hatte gesagt, da kann sie einen Boden ausbilden. Wenn der aber aufgebrochen wird, kann es auch in Richtung 150, 160 gehen. Genau das ist mit der Vorlage der Quartalszahlen passiert. Wir haben hier ein charttechnisches Verkaufssignal bekommen in Richtung 160. Die Aktie hat das relativ gut auch abgearbeitet, erholt sich jetzt so ein bisschen. Aber hier muss man auch vorsichtig sein. Generell muss man sagen, SAP ist immer noch kein Schnäppchen, aber charttechnisch muss man auch sagen, es gab ein Verkaufssignal und das Kursziel aus diesem Verkaufssignal wurde erreicht. Jetzt läuft eine Erholungsbewegung, aber es kann gut sein, dass diese Erholungsbewegung vielleicht sogar bis 185 oder 190, vielleicht sogar 200 Euro noch weiter nach oben läuft, was kurzfristig dann natürlich für Bullen schön ist, aber dass sie dann an dem alten Support, der jetzt ein Widerstand ist, nach unten abprallt und vielleicht nochmal die Tiefs testet, um einen Doppelboden am Ende auszubilden. Und insofern, ja, ein No-Brainer ist SAP sicherlich nicht, auch wenn man sagen muss, die Aktie ist jetzt natürlich 100 Euro unter den Höchstkursen, die wir noch vor wenigen Wochen und Monaten gesehen haben, sicherlich deutlich realistischer bewertet als noch damals. Dann der MDAX, heute mit einem Plus von 347,65 Punkten oder 1,12%, 31.512,09. Generell sieht der MDAX ebenfalls charttechnisch noch ganz gut aus. Das Kursziel auf der Oberseite 32.000 bis 32.500 haben wir abgearbeitet. Im Top waren wir bei etwa 32.420, sind dann so ein bisschen zurückgesetzt. Zwischenzeitlich wieder Erholung, jetzt wieder zurückgesetzt, jetzt läuft wieder eine Erholung. Fakt ist, solange wir nicht nachhaltig über die 32.500 nach oben steigen, solange gibt es kein frisches Kaufsignal. Aber derzeit muss man sich auch nicht fürchten, denn nachdem dieses Kaufsignal generiert wurde und das Kursziel daraus erreicht wurde, ist es ganz normal, dass ein Index auch mal durchatmet, konsolidiert oder auch korrigiert. Genau das macht der MDAX derzeit und das ist vielleicht jetzt kurzfristig nicht das Allerschönste, geht dann so ein bisschen auch volatil hin und her, aber übergeordnet ist das kein Problem und ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang auch noch über die 32.500 steigen und dann Kursziele bis knapp 40.000 aktivieren, wobei auf dem Weg dahin so im Bereich der alten Allzeithochs bei 35.000 und ein bisschen was es auch mal ruckeln kann. Gewinner, Verlierer im MDAX heute. Auf der Verliererseite Renk, Redcare Pharmacy und Hensoldt. Ja, Renk und Hensoldt hatte ich ja eben schon erwähnt. Rüstungswerte waren heute halt nicht en vogue. Gibt jetzt neue Hoffnungen, dass vielleicht im Zuge der Gespräche in Abu Dhabi der Ukraine-Krieg da enden könnte. Das wäre natürlich dann auch sicherlich ein Thema, was Rüstungsaktien kurzfristig weiter belasten könnte. Und Redcare Pharmacy, zu der Aktie habe ich mich auch ebenfalls schon mehrfach skeptisch geäußert. Generell mag ich Online-Apotheken, nutze sie auch selbst, aber das Geschäftsmodell ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt das Beste, denn es gibt hier sehr, sehr viel Wettbewerb, was die Medikamente, bei denen man freie Preisgestaltung hat, angeht und bei denen, wo man das eben nicht hat, ja, da ist man halt festgelegt, da hat man ja eben diese Möglichkeit nicht. Das heißt, man kann sich nur bei diesen freien Medikamenten differenzieren vom Wettbewerb und da muss man dann halt schauen, man muss nicht unbedingt auf den Cent immer der günstigste Anbieter sein, aber wenn man natürlich deutlich höhere Preise hat als der Wettbewerb, dann kaufen die Kunden eher dort und dementsprechend ist der Wettbewerbsdruck hoch, der Margendruck dementsprechend hoch und von daher habe ich nie verstanden, warum solche Aktien teilweise absurd hoch bewertet wurden. Doc Morris aus der Schweiz, früher war die in den Niederlanden, jetzt glaube ich sitzen sie rechtlich zumindest in der Schweiz, hat es ja auch ziemlich zerrissen. Die Gewinnerseite, Nemetschek, Puma, Delivery Hero. Nemetschek, muss man sagen, tolles Unternehmen, Bau- und Architektursoftware. Bei 140 Euro war die Aktie auch zu teuer, zuletzt deutlich korrigiert. Das ist durchaus interessant. Allerdings muss man hier aufpassen, dass der Aktie nicht das KI-AI-Verlierer-Narrativ angehangen wird, wie Adobe, Workday, Salesforce, Intuit und anderen. Denn sonst könnten diese Aktie auch noch etwas unter Druck stehen. Hier hat man halt den Vorteil, man ist ein Nischenanbieter. Insofern glaube ich nicht, dass man hier wirklich mit diesem Narrativ arbeiten kann. Aber unmöglich ist nichts und die Risiken sind durchaus da. Im Bereich 70 oder vielleicht unter 70 kann man sich die Aktie allerdings durchaus mal anschauen. Da ist sie aus meiner Sicht relativ realistisch bewertet. Nicht mehr viel zu teuer, wie es noch bei 140 der Fall war. Und auf längere Sicht sollte es dazu eine Erholung kommen. Dann Puma. Ja, da hat ja der Großaktionär aus Frankreich jetzt an die Chinesen wohl verkauft und zu, glaube ich, 35 Euro die Aktie. Jetzt hätte man eigentlich vermuten können, dass die Puma-Aktie dann auch auf diesen Übernahmepreis steigt, aber man hat, glaube ich, 29,99% verkauft und erst ab 30% wäre ein Übernahmeangebot fertig. Kann durchaus sein, dass das noch kommt, wenn Puma sich in die richtige Richtung entwickelt, dass die Chinesen dann die komplette Kontrolle wollen, dann dem Großaktionär auch noch die Restbestände abkaufen und dann sicherlich auch ein Übernahmeangebot vorlegen müssen. Aktuell muss man aber sagen, kann man da als Kleinanleger noch nicht so wirklich von profitieren. Es sei denn, man wettet eben darauf, dass die Sanierung unter Führung der Chinesen von JD eben gelingt. Und ja, dann hat man sicherlich auch hier die Chance, die Aktie höher zu sehen. Generell würde ich allerdings sagen, eine Adidas hat sich zuletzt ganz gut gemacht. Eine Nike, da sieht man auch schon so ein bisschen den Turnaround, wenngleich die Aktie noch etwas schwer auf der Brust ist. Und ja, auch die Aktie von Puma würde ich definitiv im Auge behalten, denn wenn es da zu einem Comeback kommt, kann das am Ende durchaus schön werden. Ja, und dann Delivery Hero heute mit einem dicken Plus von etwa 9%. Ist ja eine Aktie, die ich persönlich nicht mag. Ich habe das Unternehmen ja immer als Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt, bezeichnet. Dabei würde ich auch bleiben. Heute allerdings profitiert die Aktie von einer Kaufempfehlung durch eine Investmentbank. Ich muss mal gucken, ob ich da auf die Schnelle finde, wer das war. Barclays, glaube ich, ja, erhöht das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 und bestätigt die Einschätzung mit Overweight, also Übergewichten. Das hat hier heute für den Kurssprung gesorgt, ändert aber nichts an meiner Einschätzung, muss ich ganz klar sagen. Kurzfristig kann man mit solchen Aktien sicherlich immer auch mal herumspekulieren und sowohl auf der Long- als auch vielleicht auf der Short-Seite mal Gewinne machen. Übergeordnet eine Buy-and-Hold-Aktie ist Delivery Hero dadurch aber für mich trotzdem nicht. Dann der S-DAX heute mit einem Plus von 87,82 Punkten oder knappes halbes Prozent, 0,49%, 18.128,17. Charttechnisch nah an den bisherigen Hochs, das sind zugleich auch Allzeithochs. Das heißt, wenn der Index nachhaltig über die Marke von ja so etwa 18.500 steigt, da ist er ja nicht weit von weg, so 2% nur, dann käme es hier zu einem frischen Kaufsignal und dieses Kaufsignal könnte den Index sogar in Richtung 22.000 bis 22.500 Punkte tragen. Der S-DAX sieht also ähnlich gut aus wie der DAX und etwas besser wie der M-DAX vom Index her. Gewinner-Verlierer auf der Verliererseite heute Hypoport, die Aktie damit unter die Marke von 100 Euro gefallen. Hier gab es zuletzt keine so guten Nachrichten. Mittelfristig bin ich hier aber sehr zuversichtlich und wir haben die Aktie auch im Musterdepot des TAX-Service. Da haben wir seinerzeit auch zu Kursen, ich glaube von, weiß jetzt gar nicht mehr, 140 erstmals gekauft. Danach fiel sie noch unter 100 und ist dann auf über 300 gestiegen. Wir haben dann nicht ganz zu den Höchstkursen, in der Spitze waren es glaube ich 350 oder 360, aber wir haben zu 300 und noch irgendwas einen Teilverkauf gemacht. Dementsprechend können wir auch damit leben, dass die Aktie anschließend nochmal so in sich zusammengefallen ist. Übergeordnet glaube ich aber, dass sich hier die Geschäfte bald stabilisieren und verbessern werden und so im Bereich 85, 90 Euro, also noch einen Tick tiefer wie jetzt, würde ich die Aktie durchaus als Kaufkandidaten sehen. Dann Evotec, auch eine wilde Aktie, muss man sagen, zuletzt ja nach oben getrieben, weil es da eine Übernahme geben soll von, glaube ich, Amgen, von einem Biotech-Unternehmen, an dem eben Evotec beteiligt ist. Hatte darüber die Börsenbrief-Abonnenten auch in einem gesonderten Update informiert. Das hat die Aktie kurzfristig beflügelt. Jetzt in den letzten Tagen ging es wieder zurück. Heute auch ein kräftiges Minus von über 5% unter die Marke von 6 Euro. Man muss aber sagen, hier Evotec, da hat Dr. Werner Landthaler, der seinerzeit CEO wurde und das Unternehmen über Jahre sehr, sehr gut gemanagt hat, am Ende wirklich ja, sich selbst ein, wie soll man sagen, Bein gestellt, ein negatives Denkmal gebaut, wie auch immer. Fakt ist, zuletzt war es immer so, dass die Aktie so im Bereich von 5 Euro auf Kaufinteresse gestoßen ist. Da hat sie dementsprechend einen Mehrfachboden jetzt auf der Oberseite, muss man sagen. Ja, konnte sie sich jetzt wieder einmal nicht befreien, hätte sie eigentlich noch ein bisschen weiter steigen müssen. Aus unserer Sicht ist aber gerade auch vor dem fundamentalen Hintergrund ist nur eine Frage der Zeit, bis das gelingt. Und dementsprechend sind wir bei Evotec zuversichtlich, dass es hier zu einer mittelfristigen Kurserholung in den zweistelligen Kursbereich kommt. Das heißt von aktuell knapp unter 6 Euro dann in Richtung 10 und später 12 bis 12,50. Da würden wir uns die Aktie dann neu anschauen und gegebenenfalls unsere Einschätzung überdenken. Ja, und Verve Group, da muss man sagen, das ist die ehemalige M&G Invest oder so ähnlich hießen die, glänzt seit Wochen und Monaten eigentlich mit Hiobsbotschaften, mit schlechten Nachrichten. Die Aktie kennt eigentlich nur noch eins, nämlich den Weg gehen Süden, wie man so schön sagt, also nach unten. Und heute hat sich das fortgesetzt, ein Minus von 11,5%. Weiß jetzt gar nicht, ob es da jetzt wieder neue Hiobsbotschaften gab oder ob das einfach der Abwärtstrend ist, der sich hier weiter fortgesetzt hat. Fakt ist, ich hatte schon vor längerem von der Aktie abgeraten und würde derzeit hier definitiv auch nicht ins fallende Messer greifen. Die Gewinnerseite Foslo, Norma Group und HelloFresh. Foslo, Bahnunternehmen, Bahn, alles was mit Bahn zu tun hat. Da möchte man ja jetzt über die Infrastrukturpakete in Deutschland auch viel Geld investieren. Das könnte so einer Aktie natürlich dann helfen. Dementsprechend ist sie zuletzt ganz gut gelaufen, ähnlich wie zum Beispiel auch andere Infrastrukturplays, Billfinger da allen voran. Ob das am Ende so kommt, muss man sehen. Ich bin definitiv jetzt nicht der größte Fan von Foslo, aber sehe die Aktie jetzt auch definitiv nicht super kritisch. In der Vergangenheit gab es ja hier auch teilweise Milliardäre, die sich da so eingekauft haben. Mittlerweile dürfte sich das auch, wenn sie noch drin sind, gelohnt haben. Fakt ist, die Aktie war auch vor wenigen Wochen schon mal in Richtung 100 unterwegs, ist dann zwischenzeitlich nochmal in Richtung ja unter 70 eingebrochen, jetzt wieder auf Erholungskurs, also generell auch volatil. Und wie gesagt, ist nicht meine Lieblingsaktie, aber gerade wenn die Aktie mal schwach ist, heute war sie allerdings stark, dann kann man hier sicherlich sich auch das Unternehmen und folglich die Aktie nochmal näher anschauen. Dann Norma Group, ja, Unternehmen aus dem Bereich Befestigungs, ja, Schellen und so weiter, hat da verschiedene Geschäftsbereiche. Den Wasserbereich hat man, glaube ich, jetzt vor kurzem aufgegeben. Gab es auch verschiedene Meinungen im Management, deswegen gab es da Managementwechsel. Seit dem Börsengang war die Aktie jetzt nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Ich habe sie immer auf der Beobachtungsliste gehabt, weil der Firmensitz in Maintal bei Frankfurt ist und da hatte ich früher einen Bekannten, der da gewohnt hat. Deswegen kenne ich den Ort ganz gut. Und wie gesagt, Norma Group, bisher keine Erfolgsstory an der Börse, teilweise allerdings dann auch unter 10 Euro geprügelt, jetzt in den letzten Wochen auf dem aufsteigenden Ast, nachdem man sich jetzt da auch neu aufgestellt hat, auch wenn es da einen gewissen Trouble im Management gab. Und jetzt muss man mal schauen, ob das jetzt weiter nach oben geht. Tendenziell würde ich der Aktie das zutrauen, wobei man sagen muss, die absoluten Höchstkurse dieser Aktie, die lagen einmal bei fast 70 Euro, da wird sie so schnell nicht hinlaufen. Aktuell steht sie um die 15. Wenn sie da weiter steigen kann, dann wären vielleicht 20 und anschließend im Best Case vielleicht irgendwas zwischen 25 und 30 drin. Die 70, ja, die erwarte ich definitiv so schnell hier nicht mehr. Und dann HelloFresh, auch komplett in sich zusammengefallen. Generell eigentlich ein Geschäftsmodell, was gar nicht so schlecht ist, zumal man hier mit Lebensmitteln auch Geld verdient, was ja viele Supermärkte kaum machen. Die haben ja, wie nennt man es, Razor Edge, dünne Margen. HelloFresh hat das hier schon ganz gut gemacht, aber auch hier Managementprobleme, da gab es auch ja, teilweise Anschuldigungen, dass ein Manager gegen die eigene Aktie gewettet haben soll, also die eigene Aktie geschortet haben soll in der Vergangenheit. Ein anderer, der hat irgendwie seine Aktien zur Verfügung gestellt, dass sein Bruder einen Kredit aufnehmen konnte, für eine Immobilie zu kaufen und so weiter. Wenn das denn so alles stimmt, kann ich gar nicht überprüfen. Das waren so die Berichte, die es da gab. Die Aktie selbst nach mehreren Gewinnwarnungen unter Druck geraten und jetzt so ein bisschen auf Erholungskurs. Aber ich würde hier noch Abstand von halten, denn nur weil sie sich jetzt zuletzt mal so ein bisschen erholt hat, heißt das noch nicht, dass das eine nachhaltige Trendwende schon ist oder auch am Ende wird. Dann der TecDAX, nach wie vor im Bereich 3.900 bis 4.000 Punkte gedeckelt, da kommt er bisher nicht drüber. Das ist natürlich charttechnisch nicht so gut. Auf der anderen Seite, er bricht allerdings auch nicht nach unten weg, das ist dann schon wieder besser. Gewinner, Verlierer im TecDAX, heute auf der Verliererseite, SMA Solar, Hensoldt, Evotech. Evotech, Hensoldt schon besprochen, SMA Solar zuletzt Monster Ready hingelegt, die aus unserer Sicht fundamental so nicht unterlegt ist. Die Aktie war ja mal bei 100, 110. Da haben wir sie als Short-Kandidaten bezeichnet, weil wir dachten, sie bricht ein. Im Zweifel würde sogar das Unternehmen auf dem Spiel stehen aufgrund von Managemententscheidungen, die wir als Fehlentscheidungen erachtet hatten. Das hat sich dann auch als richtig herausgestellt. Die Aktie fiel von 110 und mehr auf etwa 10 im Tief. Seitdem konnte sie sich aber zuletzt verdreifachen, fast vervierfachen und das ohne, dass das fundamental übergeordnet begründet gewesen wäre und dementsprechend kein Wunder, dass jetzt auch mal hier ein paar Anlegergewinne mitnehmen. Dennoch muss man sagen, diese Kurserholung zuletzt, die war durchaus übergeordnet ganz schön. Und dass die Aktie jetzt nochmal komplett zusammenbricht und wir bald wieder Kurse von 10 sehen, das ist nicht ausgeschlossen, aber derzeit eher unwahrscheinlich. Die Gewinnerseite dann SAP, United Internet, Nemetschek. Auch hier SAP und Nemetschek schon besprochen. Bleibt noch United Internet. Habe ich mich in der Vergangenheit schon öfter positiv zugeäußert. Ich glaube, dass Ralf Dommermuth, bevor er sich dann in die Rente, in den Ruhestand verabschiedet, das alles nochmal auf die Kette kriegen will, sein ganzes Imperium. Das hat er auch in einem Interview vor 1,5 Jahren mal gesagt. Ich glaube, im Handelsblatt war das damals. Und da ist er auf einem guten Weg. Dementsprechend auch die United Internet Aktie seit einiger Zeit auf gutem Weg. Genauso wie auch 1&1 und insbesondere auch Jonos. Das ist ja dieser ganze Kosmos da von United Internet. Und alles in allem bin ich da mit der Entwicklung zufrieden. Und heute schönes Plus von 2,76%. Damit noch zum amerikanischen Markt. Und hier muss man sagen, da hat Trump ja zuletzt jetzt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef nominiert. Das hat auch für viel Verwunderung gesorgt, weil Warsh eigentlich eher als Hawk, also Falke gilt, der jetzt nicht unbedingt für Zinssenkungen steht. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut, hat er sich zuletzt dahingehend geäußert. Man muss auch sagen, es gibt hier natürlich auch wieder, wie man so will, Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren, denn Kevin Warsh ist verheiratet mit einer Tochter von Ronald Ron Lauder aus dem St. Lauder Imperium Kosmetik, kennt man ja vielleicht. Und ja, insofern, Ronald Lauder ist einer der engsten Freunde von Donald Trump schon seit, man muss sagen, vielleicht sogar Jahrzehnten, soll auch der Mann sein, der ihm da diese ganze Grönland-Geschichte eingeflüstert hat, zumal Lauder da auch eigene finanzielle Interessen hat. Und vor diesem Hintergrund, ja, muss man dann sagen, gibt es natürlich dann persönliche Beziehungen, wenn auch hier über Bande, und ob dann der neue Notenbankchef am Ende, wenn er denn bestätigt wird, jetzt wirklich so unabhängig ist oder ob er dann doch eher ein Erfüllungsgehilfe für Trump wird, das muss man sehen. Aktuell würde ich allerdings sagen, haben die Märkte Warsh nicht so negativ aufgenommen, zumindest was die Nominierung an sich angeht. Man hat dann aber gleich auch so ein bisschen die Befürchtung, ja, er ist ein Falke, wird jetzt doch nicht die Zinssenkung und die lockere Geldpolitik geben. Und das hat vielleicht auch in den letzten Tagen dazu geführt, dass es an den Aktienmärkten ein bisschen gerappelt hat und dass auch insbesondere die Kryptos so unter Druck geraten sind. Am Ende muss man jetzt aber erstmal schauen, was der gute Mann denn, wenn er denn bestätigt wird, für eine Geldpolitik verfolgt. Und das dürfte sicherlich spannend werden. Gewinner, Verlierer im Dow Jones. Der Dow Jones selbst gewinnt 515,19 Punkte, war zwischenzeitlich noch ein Tick mehr, aber hat doch die Gewinne sehr gut verteidigen können. 1,05% waren das oder ein Schlusskurs von 49.407,66 Punkten, nachdem er, wie gesagt, vorbörslich auch schon 300 Punkte und mehr verloren hat. Also wenn man so will, wenn man die vorbörslichen Index-Future-Kurse mit einbezieht, ein Tagesswing von über 800 Punkten. Vom Bottom to Top und nahezu auf dem Top ist er aus dem Handel gegangen. Gewinner, Verlierer im Dow Jones, auf der Verliererseite Microsoft, hatte ich ja schon angesprochen, dass ich die Aktie gerne noch etwas tiefer sehen würde. Seit den letzten Quartalszahlen ist sie nicht mehr Everybody's Darling und so ein bisschen in der Korrektur. Dann Nvidia, heute mit einem Minus von knapp 3%. Die Aktie schafft es einfach nicht, sich über 180, 185 Dollar nach oben abzusetzen. Auf der einen Seite ist das kritisch, zumal sie auch schon lange damit kämpft und irgendwann kann das dann auch ins Auge gehen und sie bricht doch noch nach unten weg. Auf der anderen Seite kann man trotzdem nicht shorten, denn wenn die Bullen doch mal durchziehen und sie jetzt in den nächsten Tagen dann doch sich von der 185er Marke nach oben löst Richtung 195, 200, ja, dann schaut man in die Röhre. Also da muss man weiter geduldig sein. Würde hier keine gehebelten Positionen nehmen, weder Long noch Short, aber generell, wer die Aktie hat, sollte sie erstmal halten. Wer sie nicht hat, kann sie sicherlich an einem schwachen Tag auch mal einsammeln, sollte sie aber, wie gesagt, dann engmaschig beobachten. Und der Tagesverlierer Walt Disney, heute mit Quartalszahlen, die sind nicht so besonders gut angekommen. Generell Walt Disney in der Vergangenheit ja auch das Problem mit dem ganzen Wokismus gehabt. Und heute ein Minus von über 7%, hat sicherlich den Dow Jones auch etwas belastet, wenngleich man sagen muss, die Aktie ist da jetzt nicht so hoch gewichtet. Dennoch, sie waren nach Zahlen der schwächste Wert im Dow Jones und das sagt ja dann auch schon einiges über die Quartalszahlen. Die Gewinnerseite hingegen dann Apple, Walmart und Caterpillar. Apple, ja, zuletzt mit Quartalszahlen, die ganz gut aufgenommen worden sind. Das iPhone verkauft sich wie geschnitten Brot. Apple ist sicherlich nicht perfekt aufgestellt, gerade was KI angeht, hinkt man vielleicht ein bisschen hinterher, aber vielleicht schafft Apple es auch, dass man sich da aus diesem Rennen um die beste KI, dass diese ganzen Big-Tech-Konzerne führen, raushält, dass man nicht so viel Geld da investiert, andere würden vielleicht sagen versenkt, und dann am Ende sich anschaut, was ist das beste Modell und dann kooperiert, beispielsweise mit Alphabet, also Gemini, da hat man ja schon Kooperationen, auch im Bereich Anthropic ist man wohl unterwegs und von daher mal schauen, ob Apple am Ende da nicht vielleicht sogar die beste Strategie hat. Dann Walmart, generell teure Aktie, aber ein Dauerbrenner und auch nicht ganz zu Unrecht, denn das Unternehmen brummt natürlich. In den USA haben ja viele Leute Probleme, ihre Lebenshaltungskosten zu gestalten, wenn man so will. Gab ja da auch teilweise Debatten um die Eierpreise. Selbst Trump hat da in Reden das teilweise in seiner State of the Union-Rede letztes Jahr, glaube ich, thematisiert, weil die Eierpreise so hoch gewesen sind. Die sind natürlich jetzt deutlich zurückgekommen. Nichtsdestotrotz, die Lebenshaltungskosten in den USA sind sehr hoch, zumal die Amerikaner übergeordnet ohnehin eine höhere Inflation schon immer haben als wir. Also offiziell zwar 2%, aber tatsächlich war die da schon immer eher Richtung 3%, insbesondere New York und so weiter. Und von daher, ja, müssen viele Amerikaner sparen. Das geht natürlich am ehesten, wenn man dann bei dem größten Supermarkt des Landes, der oftmals dann auch die besseren Preise hat oder zumindest eine Auswahl, dass man da auch vielleicht nicht Heinz Ketchup, sondern eine günstigere Alternative bekommt. Und deswegen wird da geshoppt ohne Ende. Und das wirkt sich natürlich dann auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung aus. Und Walmart in den USA ein Dauerbrenner. Hier in Deutschland, hier in der Nähe von Trier, hat ja mal ein Walmart auch existiert. Man wollte ja mal nach Europa, nach Deutschland expandieren. Das hat überhaupt nicht geklappt. Beispielsweise war es da so, dass da Leute an der Kasse standen, die einem die Tüte eingepackt haben. Und gerade so ältere Leute, so Omas, die da gekauft haben, die kannten das überhaupt nicht und haben dann da teilweise mit dem Stock gedroht, lass meine Waren, ich packe die selber ein und so weiter. Also da sieht man auch teilweise die kulturellen Unterschiede, oder hat man zumindest gesehen. Und der Tagesgewinner Caterpillar, ein doppelter Gewinner, man sieht sich ja selber als KI-Profiteur, weil diese ganzen Rechenzentren, die gebaut werden müssen, da braucht man natürlich auch, muss man ausschachten, braucht man die Baumaschinen von Caterpillar, also da sind die gut ausgelastet. Hinzu kommt der ganze Rohstoffboom, auch wenn Gold und Silber zuletzt deutlich zurückgesetzt haben. Übergeordnet waren das ja Mega-Rallies, die wir da in vielen Rohstoffen gesehen haben. Dementsprechend wird da jetzt auch mehr investiert. Das heißt, Minen erschlossen und ausgebaut und so weiter. Und dafür braucht man natürlich ebenfalls die großen Maschinen von Caterpillar und dementsprechend läuft es da rund. Und die Aktie ist ein Dauerbrenner im Dow Jones heute mit einem Plus von über 5%. Erneut auf ein neues Allzeithoch, kratzt jetzt an der 700-Dollar-Marke, ist dementsprechend natürlich auch hochgewichtet und treibt dementsprechend mit extremen Kursgewinnen wie heute den Dow Jones alleine sehr stark nach oben. Wenn sie aber mal dann zurücksetzt, dann kann sie natürlich auch den Dow Jones mal alleine sehr stark belasten. Der S&P 500 kämpft nach wie vor über die 7000er-Marke auszubrechen, hat zuletzt mal so ein bisschen drüber geschaut, konnte das aber dann nicht halten. Heute hingegen gab es mal wieder ein fettes Plus von 37,41 Punkten oder 0,54%, 6976,44 Punkte am Handelsende. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite EQT Corporation, dann Walt Disney und Robin Hood Markets. EQT, Beteiligungsgesellschaft, eigentlich ganz interessantes Unternehmen. Die Aktie, ja, habe ich mir vor längerer Zeit mal angeschaut. Da stand sie allerdings auch noch einen Tick höher. Jetzt die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten. Da ging es teilweise wild hin und her. Im Tief war sie sogar etwas unter 50 Dollar mal. Im Hoch war sie dann, ja, deutlich über 60 Dollar. In dieser Handelsspanne läuft sie hin und her. Aktuell ist sie so ziemlich in der Mitte. Wieder eher auf dem aufsteigenden Ast, auch wenn es heute 5% nach unten ging. Kann sein, dass da vielleicht jetzt auch Zahlen angestanden haben. Das habe ich jetzt hier nicht auf dem Schirm. Generell kann man sich das auch mal angucken. Walt Disney schon besprochen und Robin Hood. Da muss man sagen, die Aktie war zwischenzeitlich einfach zu heiß gelaufen. Letztlich handelt es sich immer noch um einen Online-Broker, wenn auch einen Neo-Broker. Und auch wenn die gute Geschäfte machen und auch wenn die natürlich gute Ideen haben und weiter expandieren wollen, bei 150 Dollar und mehr war die Aktie zu teuer. Dementsprechend hat sie zuletzt schon stark korrigiert. Jetzt bricht sie charttechnisch wichtige Unterstützung so im Bereich zwischen 95 und 100 Dollar heute mit diesem Rücksetzer um knapp 10%. Und ich glaube, hier ist das Momentum erstmal so ein bisschen raus. Mag kurzfristig nochmal eine Gegenbewegung geben in Richtung 100, 105 vielleicht. Aber anschließend dürfte sie eher noch weiter nach unten tendieren. Und die Aktie muss man definitiv aktuell nicht mehr unbedingt im Depot haben, schon gar nicht als Momentum-Trader. Gewinnerseite Western Digital, Carnival und SanDisk. Western Digital, Festplatten, ähnlich wie Seagate, da läuft es rund, weil man da für KI natürlich Speicher braucht, auch Festplatten und so weiter. Seagate natürlich mit der Hammer-Technologie führend, deswegen die Aktie sicherlich noch einen Tick besser. Western Digital hingegen hat immer noch eine Beteiligung an SanDisk. Das ist ja eine Tochtergesellschaft, die man dann selber an die Börse gebracht hat. Und SanDisk zuletzt mit fantastischen Zahlen. Die haben wirklich sämtliche Erwartungen pulverisiert. Die Aktie daraufhin auch deutlich im Plus, obwohl der Markt tendenziell eher schwächer war. Deswegen konnten die Gewinne auch nicht ganz gehalten werden. Aber heute packt SanDisk dann wieder einen aus, legt 15%, mehr als 15% zu auf fast 666 Dollar. Und das zieht dann natürlich auch den Mutterkonzern Western Digital, der zuletzt auch geäußert hat, dass er seine verbliebene Beteiligung an SanDisk in den nächsten Wochen ja sicherlich auch mal veräußern möchte, um da weiter Cash zu generieren und damit vielleicht sogar auch eigene Schulden zu reduzieren. Ja, und dazwischen geschoben hat sich mit einem Plus von über 8% Carnival Kreuzfahrt. Unternehmen in der Corona-Krise bei den Lockdowns natürlich schwer unter Druck geraten. Dann ist Saudi-Arabien eingestiegen, hat Anleihen des Unternehmens gekauft, um ihm Geld zur Verfügung zu stellen, hat auch Aktien gezeichnet, Kapitalerhöhungen damals. So konnte man gerettet werden. Generell Kreuzfahrt ist natürlich ein cooles Geschäft, ist generell ein Oligopol. Es gibt nur 3-4 große Anbieter, Norwegian Cruise Line, Carnival und noch ein paar andere. Es gibt zwar mehr Marken, aber die gehören halt diesen großen 3 oder 4 Unternehmen, muss man sagen. Und da hat man schon generell ein Oligopol und wenn die Leute dann erstmal auf so einem Kreuzfahrtschiff sind, dann hat man sogar ein Monopol, denn ja, da kommt man ja nicht runter. Das heißt, wenn man da irgendwas zu trinken haben will, dann muss man es kaufen, egal wie teuer es da ist. Und dementsprechend, wie gesagt, eigentlich cooles Business. Durch Covid, durch Corona natürlich und durch die Lockdowns zwischenzeitlich arg in Bedrängnis gekommen, auch wie manche Fluggesellschaft und so weiter. Aber übergeordnet würde ich sagen, sind diese Unternehmen wieder auf Erholungskurs. Norwegian Cruise Line sicherlich an erster Stelle zu nennen, aber auch eine Aktie wie Carnival sollte man definitiv nicht abschreiben. Und dann noch kurz zum Nasdaq 100, der wie gesagt die Tagesgewinne leider nicht ganz verteidigen konnte. Zwischen 20 Uhr und 22 Uhr deutscher Zeit, also in den letzten 2 Handelsstunden noch etwa 100 Punkte verloren hat von seinem Tageshoch. Nichtsdestotrotz, am Ende war es ein Plus von 186,23 Punkten oder 0,73%, 25.738,61 Punkte. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite IDEX Laboratories, zuletzt aber gelaufen wie geschnitten Brot. Ist ja ein Unternehmen, ja, ich kenne es vom Tierarzt, unsere Katze, die ist da untersucht worden, weil es sie Probleme mit dem Herz hat. Kater ist das ja, den wir übernommen haben, weil Verwandte da gestorben sind. Und da habe ich das gesehen. Dementsprechend weiß ich auch, wie IDEX Laboratories Geld verdienen und dass die sehr viel Geld verdienen. Die Aktie, wie gesagt, zwischenzeitlich gelaufen wie geschnitten Brot, kommt jetzt etwas zurück. Im Top war sie über $750, jetzt heute unter 640 gefallen. Die Korrektur kann, weil es zuvor einen fast fadenscheinigen Aufstieg gab, sicherlich noch etwas weitergehen. Vielleicht fällt die Aktie auch nochmal unter $600, aber mittellangfristig ist das durchaus nicht uninteressant und kann man hier eine Korrektur kaufen. Dann Axon Enterprise, die ehemalige Taser. Da muss ich sagen, Taser, also generell mit diesen, ja, wie soll man sagen, Produkten kann ich durchaus was anfangen. Ich selbst jetzt persönlich natürlich nicht, denn die werden ja von Sicherheitskräften, also zum Beispiel Polizei und so weiter, eingesetzt. Ich selber hatte so ein Ding bisher noch nicht in der Hand. Ich bin auch noch nie getasert worden, zum Glück, weil ich mich immer anständig verhalte, hoffentlich doch. Und generell in der Vergangenheit schon ein Highflyer gewesen, weil man gesagt hat, okay, das ist zwar eine Waffe, aber die ist nicht so tödlich wie Pistolen und so weiter. Von daher kommen die bei solchen Polizei und anderen Sicherheitskräften ganz gut ein und da kann man die alle damit ausrüsten. Auch in Deutschland will man das ja zum Teil tun und so auf der einen Seite Verbrecher unschädlich machen, auf der anderen Seite sie aber nicht direkt töten. Also insofern, das war in der Vergangenheit schon eine Story. Mittlerweile hat Axon Enterprise, die sich ja wie gesagt umbenannt haben, früher Taser International, das weitergesponnen. Man hat jetzt auch Kameras, wo das Ganze gefilmt wird, was dann direkt in die Cloud gespeichert wird, dass man auch sehen kann, dass es kein Fehlverhalten und so weiter gab. Man hat also hier so eine Cloud-Geschichte auch geformt, so eine Taser-as-a-Service-Geschichte oder wie man es auch nennen will. Und das hat die Aktie teilweise zu absoluten Höhenflügen getrieben, in der Spitze fast $900. Mittlerweile hat sie sich vom Top aber auch fast halbiert. Und aus meiner Sicht, ja, habe ich in der Vergangenheit schon gesagt, ist sie zu teuer, ist sie selbst jetzt eigentlich noch sehr teuer, auch wenn sie jetzt heute 5% verloren hat. Und ja, mir ist das zu spekulativ. Der Tagesverlierer hingegen, die Aktie von Strategy, ja, da muss man nur auf den Bitcoin-Kurs am Wochenende gucken und weiß warum. Strategy selbst hat jetzt auch quasi keine Gewinne mehr auf Bitcoin. Je nachdem, wie der aktuelle Kurs ist, hat man vielleicht noch ein bisschen, also so um die 76.000 war wohl der durchschnittliche Einkaufskurs. Aktuell steht da Bitcoin 78.700, also ein bisschen plus hätte man dann noch, aber es ist zumindest nahezu auf null zusammengeschrumpft. Mittellangfristig muss man hier aufpassen, denn das Unternehmen hat natürlich auch hier sich, wenn man so will, verschuldet. Man hat Anleihen ausgegeben, man hat auch Vorzugsaktien mit 11% Dividende ausgegeben, um hier Kapital einzusammeln, davon Bitcoin zu kaufen. Wenn der Bitcoin steigt, ist das natürlich eine super Wette. Hat man quasi eine gehebelte Wette auf den Bitcoin. Wenn er aber fällt, dann wird es kritisch. Und wenn man dann irgendwann auch mal in die Verlustzone gerät und dann aber noch ja die Versprechen, die Dividenden und so weiter oder auch die Schulden, die Zinsen dort bedienen muss, dann kann es sein, dass man auch Bitcoin verkaufen muss. Dementsprechend habe ich schon immer mich kritisch zu Strategy, die früher MicroStrategy geäußert. Michael Saylor selbst mag ja ein guter, wie soll man sagen, Marketingman sein für Bitcoin, hat ihn sicherlich auch bekannter gemacht. Das ist alles auch schön und gut. Da kann man ihm vielleicht auch zum Teil dankbar für sein. Aber diese Strategie, die hat er mit Strategy, wie gesagt, die ehemalige MicroStrategy fährt, die ist dann doch sehr riskant und nicht unbedingt meins. Und die Aktie habe ich auch noch nie positiv irgendwie besprochen. Dann die Gewinner noch im Nasdaq 100. Seagate, eben schon erwähnt, im Zusammenhang mit Western Digital. Da läuft es natürlich aktuell rund, zumal man ja mit der Hammer-Technologie, also HAMR, auch technologischen Vorsprung vor Western Digital hat. Dann Old Dominion Freight Line, amerikanische, wenn man so will, Spedition. Generell läuft die Wirtschaft in den USA ja gut. Dementsprechend ja, läuft es auch bei den Speditionen gut. FedEx zum Beispiel sieht ja auch ganz gut aus. UPS hingegen weniger. Muss man sich anschauen, warum das so im Einzelnen der Fall ist. Aber generell, wie gesagt, kann man jetzt nicht sagen, dass der ganzen Branche irgendwie schlecht gehen würde. Und Old Dominion Freight Line ist natürlich auch im Prinzip die Nummer 1 Spedition. Also die hängt immer dann auch so ein bisschen an der Konjunktur und wie gesagt, die sieht so schlecht nicht aus. Wenngleich man sagen muss, die Produktivität in den USA steigt sehr stark, weil eben der Dienstleistungssektor durch KI disrupted wird. Hier Softwareentwickler zum Beispiel, die ja sehr hochbezahlte Jobs eigentlich immer haben, in der Vergangenheit hatten und immer noch haben, da kann man sich dann einiges sparen, weil die KI da rumprogrammieren kann und ja, das sorgt dann eben dafür, dass Druck auf den Arbeitsmarkt entsteht. Also trotz insgesamt guter konjunktureller Lage besteht trotzdem Zinssenkungsfantasie. Muss man mal schauen, wie der neue Notenbankchef, wenn es denn Kevin Warsh am Ende sein wird, das so sieht. Ja, und der Tagesgewinner Western Digital eben schon besprochen. Von daher bin ich dann mit den Einzelaktien auch durch. Ja, damit bin ich auch generell für heute durch. Die Länge des Podcasts eigentlich so wie immer eine gute Dreiviertelstunde. Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, es sieht derzeit ganz gut aus. Es gibt wohl jetzt mehrere Sponsoren, die sich dafür interessieren, den YouTube-Kanal ja zu sponsern. Und das sollte in den nächsten ein, zwei Wochen über die Bühne gehen. Und dann können wir den YouTube-Kanal auch wieder, wenn man so will, aufnehmen. Dann kann ich den Cutter bezahlen. Und ja, ich habe ja selbst nicht unbedingt Interesse daran, da mit dem Kanal Geld zu verdienen. Also klar, wenn der jetzt natürlich 100.000 Abonnenten und mehr hätte und da jeden Monat Tausende von Euro abwerfen würde, würde ich auch nicht Nein sagen. Aber das war bisher nicht so der Fall. Da konnte man vielleicht mal gut warm essen gehen, von den Einnahmen mehr nicht. Also das hielt sich in engen Grenzen. Aber jetzt mit den Sponsoren, da habe ich dann zumindest die Kosten für den Cutter dann wohl gedeckt. Und wie gesagt, da sind wir jetzt in der Endphase. Einziger Nachteil ist natürlich, der Sponsor will natürlich erwähnt werden. Das heißt, mit der Werbung müsst ihr dann in Zukunft im Video leben. Wäre auch nicht schlecht, wenn ihr vielleicht mal da draufklickt und euch das anschaut. Vielleicht ist ja da auch der ein oder andere Sponsor, ja, was für euch, dass ihr dessen Dienste dann auch in Anspruch nehmen wollt. Geht natürlich dann bei den Sponsoren in erster Linie auch um Kryptos und um Börse und um Aktien und so weiter. So viel kann ich schon verraten. Ja, und das soll es dann für heute aber auch gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für alle, bei allen, die bis zum Ende jetzt dabei waren. Ich hoffe, dass es an der Börse jetzt langsam wieder ruhiger, in ruhigeren Bahnen läuft, auch insbesondere bei den Kryptos und vor allen Dingen es weiter nach oben geht. Generell haben wir natürlich noch nach wie vor alle Chancen, aber diese Schaukelbörse zuletzt, die hat auch mich so ein bisschen, ja, Nerven gekostet, und das geht auch dem einen oder anderen Anleger so, wie ich mitbekommen habe, und da hoffen wir mal, dass das jetzt in Kürze vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Auf der anderen Seite, ja, bietet das natürlich auch dem einen oder anderen Trader vielleicht ganz gute Chancen, die man nutzen kann, muss man dann halt immer sehen, muss man auch richtig treffen. In diesem Sinne soll es das aber erst einmal gewesen sein, und daher verabschiede ich mich an dieser Stelle wie immer und sage nur noch eins zum Schluss, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.